Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen. Was für ein Vorrecht und eine Freude, erstens mal so freundlich begrüßt zu werden und natürlich auch die Gemeinschaft mit euch allen hier zu haben in St. Gallen. Wir sind sehr gerne hierher gekommen. Das ist, ihr seht es hier, es ist der sechste Dienst innerhalb unserer großen Schweizer Verkündigungstour. Heute Nachmittag geht es dann noch ins Rheintal, nach Bux, eins ums andere. Und es ist eine große Freude für uns, das Wort Gottes auch mit euch zu teilen. Und vieles ist ja schon, vieles sehr Wertvolles, sehr Wichtiges ist ja schon angeklungen in dem, was du gesagt hast mit der Hoffnung. Ja, auch die Hoffnung werden wir dann noch zurückkommen. Und bevor ich einsteige, möchte ich auch noch kurz ein Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, ich danke dir für diese Morgenstunde in St. Gallen. Ich danke dir für Kurt und die Brüder, die der Gemeinde vorstehen, für alle, die hier sind. Und dass du ein Segen hast für uns. Du weißt, mit welchen Fragen, mit welchen Anliegen, mit welchen Nöten wir gekommen sind. Danke, dass du selber die Antwort bist und jetzt zu uns redest. Gib offene Augen, die sehen, gib Ohren, die recht hören und vor allem Herzen, die verstehen und auch mir die Gnade, dein Wort in rechter Weise weiterzugeben. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Wer kennt nicht das Bild vom Weinstock und der Rebe aus dem Johannesevangelium Kapitel 15, wo es heißt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von ihm können wir nichts tun. Das Bleiben hat bei Johannes eine überragende Bedeutung. Kein anderer Autor des Neuen Testaments kommt auch nur annähernd auf diese 66 Erwähnungen von Johannes. Allein in diesem kurzen ersten Johannesbrief finden wir 23 Erwähnungen. Es ist ein Abschnitt, den wir heute durchnehmen möchten in 1. Johannes Kapitel 1, 1. Johannes Kapitel 2, und zwar ab Vers 28. Der geht dann bis Kapitel 3, Vers 2. Und in diesem Abschnitt wird dieses Bleiben in Jesus auch erwähnt. Aber, ganz interessant, es ist nicht in einem allgemeinen Sinn der praktischen Nachfolge, sondern in einem ganz konkreten eschatologischen Sinn, das heißt in einem noch Kontext über ein Ereignis, das in der Zukunft liegt, nämlich Bleiben im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu. Und das ist der erste Punkt heute Morgen, die erste herrliche Auswirkung der Entrückung, Bleiben in ihm. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann lest bitte mit 1. Johannes Kapitel 2 ab Vers 28. Da heißt es, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Es ist eine sehr vertraute Anrede, nicht eine kindische oder nicht an Kinder selber, sondern das sind einfach die Kinder des Glaubens, die der Apostel Johannes zum Glauben an den Herrn Jesus geführt hat. Damit werden ausschließlich an den Herrn Jesus Christus gläubige Menschen angesprochen, und zwar unabhängig von ihrem Reifegrad. Hier wird zum ersten Mal auch in diesem Brief die Wiederkunft Jesu erwähnt. Die Wiederkunft Jesu, das ist ein Oberbegriff, der besteht aber eigentlich aus zwei Phasen. Wir haben die erste Phase, wenn der Herr für seine Heiligen kommt. Das ist die Entrückung, wenn er uns hinwegnimmt. Und anschließend kommt dann diese siebenjährige Trübsalzeit, die Gnadenzeit, die, wie wir sie heute erleben, ist vorbei. Es kommt eine Gerichtszeit und anschließend an dieser Gerichtszeit kommt dann Jesus wieder mit seinen Heiligen. Wir werden ihn dann begleiten beim Weltgericht in Jerusalem, wenn er dann dort die Völker richten wird und anschließend das tausendjährige Reich aufstellen. Also, das ist ein wenig eine kurze Erklärung dieser zwei Phasen der Wiederkunft Jesu. Und die erste Phase, die wird hier angesprochen. Woher wissen wir das? Das wissen wir deshalb, weil hier nichts von Gericht gesprochen wird, weil es ausschließlich um die Heiligen geht, weil es überhaupt nichts mit den Nationen zu tun hat, mit Endzeit, mit der kraftvollen Wiederkunft Jesu in großer Kraft und Herrlichkeit. Es geht hier um die Entrückung. Paulus verwendet jeweils vier Wörter, um die Entrückung zu beschreiben, sein Offenbarwerden, seine Ankunft, seine Erscheinung, seine Enthüllung. Und interessant, dass Johannes hier gerade zwei in einem Satz erwähnt, nämlich sein Offenbarwerden bzw. seine Erscheinung, wenn er erscheint, und seine Ankunft bzw. seine Wiederkunft. Das ist ja die Parousia, die sogenannte. Und der Ablauf von der Schrift her sieht eigentlich wie folgt aus. Christus kommt vom Himmel herab. Die in Christus Entschlafenen, die werden verwandelt werden, die kriegen einen Auferstehungslauf, die werden auferweckt von den Toten und dann werden sie und wir gemeinsam zum Herrn entrückt, zur Begegnung in den Wolken und wir werden dann bei dem Herrn sein alle Zeit. Im Himmel werden dann Treue belohnt und Untreue wird Schaden erleiden. Schaden nicht in diesem Sinne von Sünde, sondern Schaden in dem Sinn von verpassten Gelegenheiten, Gutes zu tun. Das ist der große Schaden, den wir als Kinder Gottes erleiden, weil so viel Belohnung für uns eigentlich bereit gewesen wäre. Und dann werden wir uns im Himmel für alle Ewigkeit lang am Herrn und in der Gemeinschaft mit ihm erfreuen. Johannes mahnt nun die Gläubigen eindrücklich, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben. Was ist aber damit, mit diesem Bleiben konkret gemeint? Damit ist nichts Mystisches oder Spirituelles gemeint, so eine übernatürliche Erfahrung könnte man meinen. Nein, das bedeutet ganz einfach, entsprechend dem Wort der Wahrheit zu handeln, entsprechend dem Wort der Wahrheit zu glauben, entsprechend dem Wort der Wahrheit die Glaubensgeschwister zu lieben und es bedeutet, dem Wort der Wahrheit zu gehorchen. Das ist eigentlich eine Zusammenfassung von dem Kapitel 3, Vers 22 bis 24. Wenn du nun auf diese Weise in Christus bleibst, und zwar nicht morgen oder nächste Woche oder wann ich dann mal gelegene Zeit habe, dann darfst du eins mit Zuversicht und Freudigkeit und mit großer Gewissheit zum Herrn eingehen. Dann wirst du, wie der Text es sagt, Freimütigkeit haben, wenn er kommt. Dann wirst du eben auch nicht erschrecken über all das, was du hättest glauben können und sollen, was du hättest handeln und lieben sollen und können und es unterlassen hast. All das ist dann abgeschlossen und Gott wird dich dann belohnen. Und ich denke, aus der Offenbarung kennen wir ja diesen Vers, Gott wird abwischen alle Tränen und kein Leid wird mehr sein, kein Geschrei und keine Not, keine Krankheit. Ich denke, ein weiterer Aspekt ist sicher auch der, dass wir einmal Tränen vergießen werden über all dem, was Gott uns bereitet hat und wie wenig wir geglaubt haben und wie wenig wir ihn beim Wort genommen haben und wie viel mehr wir hätten noch auf Erden wirken können. Der Ausdruck, wenn er erscheint, hat in diesem Zusammenhang auch nichts mit Zweifeln oder Ungewissheit zu tun. Sein Kommen ist absolut sicher. Wenn, behalte zum einen die Ungewissheit hinsichtlich des Zeitpunkts und der Umstände. Wir wissen nicht, wann es geschehen wird. Und wir wissen auch nicht genau, wie. Wir haben Anhaltspunkte vom Wort, aber es wird uns bei weitem nicht alles gesagt. Und so manch einer, der wünscht sich ja so sehr, so ein wenig da, so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, den Vorhang des Schweigens, den die Bibel über gewisse Dinge, insbesondere den Zeitpunkt legt, so aufzuheben. Aber alle zusammen sind sie zuschanden geworden, die irgendwie ein Datum gesagt haben. Es kursieren ja jetzt wieder so Berichte. Ja, jetzt kommt dann das jüdische neue Jahr, das Posaunenfest. Und dann sieht man Vergleiche mit der, wenn die Posaune erschallt in 1. Korinther 14, Vers 52 und das Laubhüttenfest und dann kommt dieses und jenes. Liebe Freunde, wenn es dann soweit ist, werden wir es sehen. Aber er könnte heute schon kommen. Sein Kommen ist nicht an irgendetwas gebunden. Es ist wichtig zu verstehen. Denn schon vor 2000 Jahren hat er Johannes hier mit diesem, seinem ersten Brief die Christen in die Naherwartung bringen wollen. Er bleibt in ihm, damit wir nicht zu Schanden werden, wenn er kommt. Wie viel mehr trifft dann diese Mahnung auf uns heute, zwei Jahrtausende später vor? Ich meine, da gibt es Leute, die sagen, ach ihr vom Mitternachtsruf. Schon seit 75 Jahren verkündet ihr das, dass Jesus wiederkommt. Und der Wim Malgo hat doch das damals noch verkündigt. Na und? Johannes hat es vor 2000 Jahren verkündigt. Und war Johannes falsch? Nein. Das gilt für jede Generation. In jeder Generation, in jedem Zeitpunkt kann der Herr kommen. Wir sind definitiv näher als je zuvor. Und die Amerikaner sagen deshalb so ein wenig nett, have an eye on the sky. Hab ein Auge auf den Himmel. Maybe today, vielleicht ist es ja heute, liebe Freunde. Und das ist, wie hieß das Wort, das der Kurt gefragt hat, wo es am meisten vorkommt? Könnt ihr euch noch erinnern? Hoffnung. Du Rolf, du warst der Erste. Du darfst dir noch auch bei mir ein Buch aufsuchen. Also wenn der das kann, dann können wir das auch. Ist gut. Josh, ich bezahle, gell? Wenn beinhaltet zum anderen auch die bereits erwähnten Möglichkeiten der Freimütigkeit oder Beschämung. Liebe Freunde, die allerbeste Vorbereitung auf die Entrückung heißt, bleiben in ihm. Das heißt, bleiben in Christus. Und zwar in der Gewissheit, dass Jesus jetzt schon durch den Heiligen Geist in meinem Leben anwesend gegenwärtig ist. Weil wir aber keinerlei Gewissheit über das Wann und Wie haben, lohnt es sich eben schon jetzt, heute treu dem Herrn nachzufolgen. Denn, ich meine, nebst der Möglichkeit, dass er uns entrückt, besteht ja die andere Möglichkeit, nicht, dass er zu uns kommt, sondern dass wir zu ihm gehen, dass wir zu ihm gerufen werden im Tod, im natürlichen Sterben. Was würden wir dann empfinden, wenn wir bei Jesus sind? Freudigkeit oder Beschämung? Deshalb mach ganze Sache mit Jesus. Was für eine herrliche Auswirkung der Entrückung, wenn wir uns zurechtbringen lassen. Nun fragt sich vielleicht der eine oder andere, ja, kann man denn genau wissen, dass man wirklich dabei ist? Gibt es ein Kriterium? Ich sage ja, weil Johannes zeigt uns das und das führt uns zum nächsten, zum zweiten Punkt, zur herrlichen Auswirkung der Entrückung. Gerechtigkeit tun vor ihm. Guckt mal in Vers 29. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Dieser Vers wechselt nun von Gott dem Vater, beziehungsweise von Gott dem Sohn im Vers 28, nun zu Gott dem Vater hier im Vers 29. Er enthält einen der eindeutigsten Prüfsteine in der Bibel, um festzustellen, ob jemand, der sich auch Christ nennt, tatsächlich Christ ist. Das heißt, aus Gott geboren. Und das ist das entscheidende Kriterium. Die fundamentale Bedeutung der neuen Geburt bekräftigt der Apostel in seinem Evangelium, Kapitel 3, Vers 3. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist eindeutig, messerscharf, knallhart und doch in der Liebe gesagt von Johannes. Er kann das Reich Gottes nicht sehen, wenn du nicht ein erneuertes Wesen hast. Das heißt, wenn der Heilige Geist dein altes Wesen nicht völlig erneuert hat. Konkret beschreibt das Johannes in Kapitel 1, 12 bis 13. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren ist. Also, der Herr schenkt diese Neugeburt. Und zwar jedem, der ihn aufnimmt. So einfach ist es, den Herrn Jesus aufnehmen, ihm zu sagen, Herr, all mein Versagen, all meine Schwächen, all meine Hoffnungslosigkeit, ich bringe sie zu dir. Komm in mein Herz, mach mich neu, erfülle mich. Und dann passiert genau das, was Paulus zum Beispiel in Titus 3,5 sagt, dass wir errettet worden sind durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Und dann können wir sagen, siehe, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Aus Gott geboren bringt es auch mit sich, dieselbe Art wie der Vater zu bekommen. Ich meine, unsere Kinder, die eine Tochter und die drei Söhne, die haben von der Mama und von mir einiges mitbekommen. Von mir ein paar gute und ein paar naja Sachen. Es ist einfach so, wir Menschen sind leider noch keine heilige, perfekte, sündlose. Und wenn meine Söhne zum Beispiel hier wären, die würden dir abgeschnitten den Vater darin erkennen. Und das ist ein natürlicher Prozess. Und seht ihr, wenn wir von Gott geboren sind, ist deshalb auch die Art des Vaters Teil von unserer neuen Natur. Und wenn er in seinem Wesen nebst anderem gerecht ist, dann überträgt er diese Eigenschaft eben bei der Wiedergeburt auch auf die Menschen. Und seine Art, Gerechtigkeit zu tun, wird dadurch auch zu deiner Art, Gerechtigkeit zu tun. Gerechtigkeit tun braucht aber immer ein Gegenüber. Man kann nur gegenüber jemand anderem Gerechtigkeit tun. Das bezieht sich zuerst mal auf Gott. Gerecht gegenüber ihm wandeln, also entsprechend seinem Wort. Und dann auch gegenüber den Geschwistern. Das ist ja immer so eine Dualität. Also, Johannes sagt das, wenn in 1. Johannes 4, 21, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Das hängt immer eng zusammen. Nun müssen wir festhalten, dass gute Taten, also Worte und Werke, die Gott verherrlichen, für Gott keinerlei Erlösung bewirken können. Aber die neue Geburt, sie bewirkt in uns eben das Verlangen, Gerechtigkeit zu tun. Und diese guten Taten, die dann daraus folgen, sie sind der Beweis, dass tatsächlich echter Glaube ist. Jakobus hat ja diese Abhandlung über Glaube und Werke, wo er eben sagt, dass derjenige, der eben Werke aus dem Glauben tut, dass dessen Glaube damit als echt bestätigt wird. Wenn ein Mensch also Gerechtigkeit tut, ist das ein wichtiges Merkmal seiner Wiedergeburt und nicht die Bedingung oder Ursache derselben. Es ist der Beweis, dass du der Familie angehörst, der Familie Gottes dass du wissen darfst, wie es hier im Text sagt, dass jeder, der diese Art von Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Eine der herrlichen Auswirkungen der Entrückung ist es also, dass wir uns selber prüfen, damit wir uns eben nicht täuschen bezüglich dieses kommenden herrlichen Ereignisses. Denn ich meine, ich denke, ihr habt diese Worte auch schon gehört, wo Jesus sagt, nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und es ist sein Wille, dass wir gerettet werden. Es ist sein Wille, dass wir so sind, wie es die Schrift sagt. Und wenn du eben nicht so bist, dann kannst du, ich sag dem, da kannst du gläubig sein und so vieles Großartiges tun und dennoch völlig daneben stehen, sodass Jesus am Schluss seines Lebens sagen muss, weicht von mir, ich habe euch nie gekannt. Aber Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen große Dinge getan? Weicht, weil nie im Herzen eine ganz konkrete Entscheidung getroffen wird, diesem Gott Raum zu geben, diesem Gott Recht zu geben, diesem Gott sein Leben, sein Willen, alles zur Verfügung zu stellen. Allen, die ihn aufnahmen, den gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen. Und so darfst du Gewissheit haben, an der Entrückung teilzuhaben. Ja, und diese unverdiente Gnade der Gotteskindschaft, sie führt uns staunen. Guckt mal, das ist der dritte Punkt, die herrlichen Auswirkungen, wenn wir über die Entrückung reden, nämlich staunen über ihn. Da heißt es, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Hermann Menge, er übersetzt, seht, welch große Liebe hat uns der Vater dadurch erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es auch. Seht, will sagen, jetzt guckt genau hin und staunt über dieses Geschenk. Verwundert euch über die unermessliche Liebe Gottes. Erinnert euch an dieses unbegreifliche, unfassbare, unbeschreibliche Vorrecht. Jemand hat einmal gesagt, dieser Ausdruck welch, oder der kann übersetzt werden wie groß, bedeutete ursprünglich aus welchem Land. Also, als sei die Liebe des Vaters derartig überirdisch, derartig fremd dieser Welt, dass Johannes sich fragt, aus welchem Land sie wohl kommen mag. Verschiedene Übersetzer und Autoren, die wetteifern hier schon fast miteinander, um die Vielfalt an Möglichkeiten auszudrücken. Welch erstaunliche Liebe, welch herrlich erhabene Liebe, sagt Luther, welch überirdische Liebe, welch ungewöhnliche Liebe, welch fremdartige Liebe, welch himmlische Liebe, welch dieser Welt unbekannte Liebe. Einfach herrlich. Diese Liebe des Vaters zu uns. Und vergessen wir nicht, ihm hat diese Liebe alles gekostet. Seinen geliebten Sohn an deiner und meiner Stadt ans Kreuz hingegeben. Und Römer 5, Vers 8 sagt dabei das Erstaunliche, Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also als überhaupt nichts in deinem Leben nach Gott fragte, da hat er dich schon gesehen und für dich bezahlt. Da kann man wirklich nur mit dem Liederdichter sagen, welch Glück ist es, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Von Natur aus sind wir keine Kinder Gottes. Wir sind Geschöpfe Gottes. Wir sind Kinder des Ungehorsams, wie das Epheser 2,2 sagt. Aber durch seine unverdiente Gnade wurden wir, wie wir es im letzten Punkt betrachtet haben, durch die Neugeburt zu Kindern Gottes, wurde durch die Bekehrung die Gerechtigkeit Christi uns zugerechnet. Und wenn Gott dich dann sieht, dann sieht er Christus in mir und nicht mehr mein verderbtes eigenes Wesen. Kind Gottes zu heißen ist deshalb kein leichtfertiger Titel, sondern unverbrüchliche Tatsache. Es ist nicht eine Frage des Wünschens oder der Hoffnung. Gott nennt dich und mich so, weil wir es sind. Und darin liegt unser Selbstwert. Dein Wert liegt nicht irgendwie in einer äußerlichen Erscheinung oder in Errungenschaften. Dein Selbstwert liegt darin, dass Gott dich sein Kind nennt. Der Apostel fährt nun fort und erklärt, darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Es ist ja interessant, dass die Welt sofort das Fremde und Andersartige in unserem Leben bemerkt. Aber weil die Welt Gott nicht erkennt und den, den er gesandt hat, wird sie auch mich und dich nie anerkennen. Jemand hat einmal gesagt, ein wahrer Christ ist ein seltsamer Mensch. Er liebt jemanden zutiefst, den er nie gesehen hat. Er spricht jeden Tag mit jemandem, den er nicht sieht. Er erwartet, durch die Tat eines anderen in den Himmel zu kommen. Er macht sich leer, um erfüllt zu sein. Er gibt sein Unrecht zu, damit er gerecht gesprochen wird. Er erniedrigt sich, um erhöht zu werden. Er ist am stärksten, wenn er am schwächsten ist. Am reichsten, wenn er am ärmsten ist. Am glücklichsten, wenn er sich am schlimmsten fühlt. Er stirbt, um leben zu können, gibt auf, um zu haben, gibt weg, um zu behalten, sieht das Unsichtbare, er hört das Unhörbare und weiß das, was alle Erkenntnis übersteigt. Wen wundert es da, dass wir nicht in diese Welt passen? Die Welt weiß nichts und versteht nichts vom Leben in Christus. Sie kennt die Herrlichkeit des Herrn nicht und sie weiß auch nicht über die Herrlichkeit, die wir einmal empfangen werden. Paulus sagt das in dieser bekannten Korintherstelle, 1. Korinther 2, Abvers 15. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Ich meine, wenn du einem Weltmenschen sagst, guck mal, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, der durch mich. Es ist nicht so, dass er diese Worte nicht versteht. Wenn er halbwegs normal ist und lesen kann, dann versteht er diese Worte. Aber es ist ihm eine Torheit. Oder wie Paulus so sagt, er nimmt es nicht an. Leute, wer glaubt denn noch so einen Chabis in der heutigen Zeit? Was ist denn das für eine Arroganz, dass da einer sagt, er sei der einzige Weg? Das kann man doch nicht ernst nehmen. Er will es nicht. Versteht ihr? Schließlich ist unser Stand real, aber noch nicht sichtbar. Ich meine, wenn ihr in St. Gallen oder in dem Ort, wo ihr wohnt, hier im schönen, in der schönen Ostschweiz, in den Migro geht oder in den Coop oder in den Aldi, ja, dann wird man euch, ihr seht aus wie andere Leute aus. Also ich hoffe, ihr seid ein bisschen freundlicher, ich hoffe, ihr seid ein bisschen geduldiger beim Anstehen an der Kasse und wenn jemand mal was fragt, ja natürlich, ich zeige ihm ja, wo das ist und so. Ich denke, es war Nietzsche, wo gesagt hat, ich könnte wohl an den Gott der Christen glauben, wenn sie nur etwas erlöster aussehen würden. Ja, so manche laufen doch wirklich so, latschen da rum, man könnte meinen, ist gerade jemand gestorben. Nein, wir sollten die fröhlichsten Menschen sein, liebe Freunde. Aber letztendlich ist eben unser Leben, wie das Kolosser 3,4 sagt, unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Es ist eben noch nicht offenbar, was kommen wird. Und Johannes kommt genau auf diesen Punkt zurück. Vielleicht ein Wort noch an dieser Stelle zur Heilssicherheit und Heilsgewissheit. Wir haben die Sicherheit, ein Kind Gottes zu sein, weil sie auf der Entscheidung Gottes beruht. Wir haben es ja gesehen, bevor wir irgendetwas beigetragen hätten, da hat uns Gott seine Liebe schon gezeigt. Es ist in der Person Christi verwirklicht und im Wort Gottes eindeutig verankert. Guckt mal, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 23. Das kann man sich übrigens sehr gut merken. 1, 2, 3. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 2, 3, Vers 23. Ist in meinen Augen, es gibt viele, eine Schlüsselstelle für die Unverlierbarkeit des Heils. Weil, liebe Freunde, das ist absolut zentral. Wenn das Grundsätzlichste nicht klar ist in deinem Leben, dass dein Heil sicher ist, dann ist alles zusammen irgendwie unsicher. Wir müssen das richtig einordnen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern unvergänglichen Samen. Also, dein Same ist unvergänglich. Und solltest du das nicht verstanden haben, was unvergänglich heißt, dann ergänzt hier Petrus, und zwar durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Es bleibt. Also deine Erwählung, deine Errettung ist absolut sicher, genauso sicher wie das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Die Heilsgewissheit hingegen beruht auf dem inneren Zeugnis des Heiligen Geistes, der Heilserfahrung, persönlichen Glauben und natürlich unserem neuen Leben und durch fortgesetztes Wandeln, nicht so wie er es will, also nicht im Licht, sondern auf ein bisschen krummen Wege, da kann durch das, dass der Heilige Geist gedämpft wird in unserem Leben, auch die Heilssicherheit gedämpft werden. Bis so weit, dass zum Teil Menschen, Wiedergeborene, an ihrem Heil zweifeln, weil sie falsche Wege gegangen sind. Es kann natürlich auch durch sehr schwere körperliche Nöte gehen, wir erleben das ab und zu auch, dass Menschen extreme Schmerzen haben, schwere Zeit und dann durch das emotional einfach in eine Notlage kommen, wo sie dann auch ihr Heil anzweifeln. Aber du sollst wissen, dein Heil ist sicher. Ja, das Gefühl der Sicherheit, das kann mal variieren. Und deshalb lohnt es sich einfach, immer von ganzem Herzen dran zu bleiben. 1. Johannes 3,1 sagt also, wer wir sind. Wir sind geliebte Mitglieder der Familie Gottes. Im nächsten Vers wird uns gesagt, wer wir sein werden. Verwandelt in das Spiegelbild Gottes. Das ist die vierte herrliche Auswirkung der Entrückung. Ich habe sie genannt, verwandelt werden. Geliebte, ist das nicht eine herrliche Anrede? Ist doch schön. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Das haben wir ja schon vorher besprochen. Aber er fügt ein entscheidendes Detail hinzu. Noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Also selbst einem Johannes ist nicht alles offenbar geworden. Und dennoch sagt er, wir wissen. Also, wir haben Gewissheit. Und worin bezieht sich seine Gewissheit? Dass wir ihm gleichgestaltet werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Hier verwendet Johannes einmal mehr dieses paulinische Wort für die Entrückung, die Verbform von offenbar werden, phanerosis bzw. phanero. Viele Kommentatoren sind hier ab der Sprache in diesem Vers über die Maßen beeindruckt, denn das tönt ja schon fast wie Paulus, ist aber von Johannes. In nur wenigen Versen bringt Johannes schlicht und ergreifend die gesamte Lehre über die Entrückung auf den Punkt, eigentlich in diesem einen Vers. Christus wird erscheinen, die Gläubigen werden ihn sehen und sie werden verwandelt werden und so sein wie so einfach ist die biblische Lehre. Jemand hat mal gesagt, das griechische Wort gleichgestaltet muss nicht völlige Gleichheit, Identität bedeuten, sondern hat auch den Sinn von ähnlich. Also wir wollen ganz getrost offen lassen, wie dieser Herrlichkeitszustand sein wird. Wenn wir unseren Erlöser und Herrn sehen, der Norbert Lied hat es mal gesagt, dann wird das unsere ganze Vorstellungskraft bei weitem übersteigen und uns in eine atemberaubende Dimension führen, die wir uns nicht in den kühnsten Fantasien hätten ausmalen können. Nun beginnt diese Umgestaltung ein Stück weit jetzt schon hier auf der Erde, mit der Wiedergeburt und der praktischen Nachfolge Christi, also dem Weg der Heiligung hin zur Christusähnlichkeit. Aber es wird erst abgeschlossen, wenn wir ihn sehen, wie er ist. Und was ich so bewegend finde, ist, dass Gott seinen Ratschluss und seinen Heilsplan vollständig erfüllen wird. Also alles, was irgendwie mal angefangen hat, wird zu einem herrlichen Abschluss gebracht. Ich meine, in 1. Mose 3, Vers 5, da hören wir doch den Teufel, dem ersten Menschen, ein paar Vorlügen. Ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr auf meinem Weg geht, oder? Und was wir hier erleben ist, dass genau das passiert am Schluss, wenn Jesus wiederkommt. Wir werden ihn sehen, wie er ist und wir werden ihm gleich sein, aber auf dem Weg Gottes. Also alles wird seinem herrlichen Ende bei seiner Wiederkunft hingeführt. Wir sehen in dem ersten Mosebuch noch etwas ganz anderes Interessantes, wo aber auch hinführt, dieses Sehen, wie er ist und wir werden ihn gleich sein. Mose, von ihm heißt es, dass er eine Begegnung mit Gott hat, die ihn bleibend verändert hat. Das ist eine Vorschau auf das, was Johannes hier gesagt hat, nämlich in 2. Mose 34, 29. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er vom Berg herabstieg, da wusste Moses nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Seht ihr, das ist eine Vorschau von dem, was kommen wird. Wir werden ihn sehen, wie er ist, und wir werden ihm gleich sein, strahlen. Nun, wir werden körperliche Veränderungen erfahren, aber immer mit denselben Eigenschaften wie Jesus. Wir werden sein wie Jesus. Wir werden nicht Jesus sein, aber wir werden ihm ähnlich sein. Das heißt, wir werden einen Auferstehungsleib erhalten, so wie Jesus auch einen Auferstehungsleib bekommen hat. Nach seinem Tod und der Auferstehung ist er seinen Jüngern begegnet mit seinem Auferstehungsleib. Er hat die Eigenschaften, die ihn vorher als Jesus ausgezeichnet hatten, die hat er behalten, liebe Freunde. Und war als Jesus erkennbar. Er war nicht irgendwie völlig was anderes, versteht ihr? Was will ich damit sagen? Wenn du in die Ewigkeit kommst, bist du immer noch ein Stück weit derjenige, der du heute bist. Wie das genau funktioniert, da wissen wir nicht bis in alle Details. Aber ihr erinnert euch doch, als Petrus mit Jakobus und Johannes auf dem Berg oben waren, Berg der Verklärung, und Jesus vor ihnen da verklärt wurde, da kam doch Mose. Ja, aber woher kannte er dann den Mose? Der war ja 1500 Jahre vor ihm hat er gelebt. Ja, und schau mal, der Elia, schau da, das glaube ich ja nicht. Woher kannte der denn? Woher? 1500 Jahre, nie gesehen, gab es noch keine Foto wie heute, nichts. Er hatte den Namensschild, ich Elia oder ich Mose. Seht ihr, das sind die Geheimnisse, wo wir nicht wissen. Aber er war als Mose und Elia, diese Männer, erkennbar. Und genauso wirst du in der Ewigkeit erkennbar sein als einer oder eine, die du jetzt schon bist. Und deshalb, liebe Freunde, ist es eben nicht egal, wie wir heute sind, sondern so wie wir heute sind, werden wir oben auch sein. Nur verherrlicht, nur ohne Flecken und Runzeln. Also du wirst dort oben endlich so schön sein, wie du schon immer sein wolltest. Ja, perfekt, perfekt und super, aber du bist immer noch diejenige oder derjenige, der du bist. Ohne Sünde natürlich, da kommen wir gleich noch drauf. Also mit deinen besonderen Eigenschaften, die dich genauso prägen und zu dem machen, was du bist, einfach in perfekter Form. Ein Ingenieur, der wird doch in der Ewigkeit nicht da oben auf der Hafen 7 und ein bisschen gemütlich hier. Der wird da oben irgendwie auch was Konstruktives machen. Oder ein Mechaniker wird der da oben was klüttern. Und eine Hausfrau, die so wunderbare Kuchen backt, die wird dort oben noch Besseres machen und die Leute beglücken um sie herum. Ich meine, es heißt doch von Abraham, wir werden mit Abraham am Tisch sitzen und mit ihm essen? Irgendwie, er muss doch das Essen besorgen. Wir stellen den Himmel immer so ein bisschen so mystisch und irgendwie so übersinnlich, so nicht real vor. Aber der Himmel ist eine Realität. Und du gehst als Kind Gottes in diesen herrlichen Ort irgendwann mal ein. Und wie gesagt, du behältst deine Eigenschaften. Genauso wie Jesus eben seine Eigenschaften auch behalten hat. Aber die einzigen Narben im Himmel, sie gehören nicht dir und mir. Die gehören dem Herrn Jesus. Das heißt, diese Malzeichen an Händen und Füßen, die werden erkennbar sein. Das ist das Einzige, wo uns noch daran erinnert, woher wir kommen. Das Lamm, das geschlachtet worden ist, sagt Offenbarung 5,12, wird da oben erkennbar sein. Wie und in welcher Form? Aber es ist eine Realität. Und wir werden natürlich geistliche Veränderung leben. Also wir werden heilig, von Sünde abgesondert sein. Wir werden endlich ohne irgendeine Sünde reden, denken oder handeln können. Das ist ja heute nicht so. Da hat man eine herrliche Abendgemeinschaft mit lieben Freunden und da wird es ein bisschen gesellig und lustig. Und prompt sagt man doch was. Hätte ich das lieber nicht gesagt, oder? Wir werden Gemeinschaft in aller Ewigkeit miteinander haben. Eben. Mit Abraham werden wir am Tisch sitzen. Das ist doch großartig. Aber ohne Sünde. Ohne Sünde. Und natürlich wird die Möglichkeit von Krankheit, Leid und Not ein für allemal besiegt werden. Die Persönlichkeit, die du heute schon bist, die wird dort oben zur vollen Größe, zur Entwicklung, zur Statur, die dann ihm ähnlich ist. Wie gesagt, nicht identisch. Also wir werden keine kleine Jesus, sondern wir bleiben du und ich so wie heute. Ähnlich, vollkommen gemacht, ja. Liebe Freunde, ich wiederhole mich nochmal. Darum ist es nicht egal, wie du lebst, was du für einen Lebensstil pflegst, wie du deine Zeit einteilst, wie du mit anderen umgehst, wie du mit deinem Ehepartner, mit deinen Kindern, Verwandten, Nachbarn, Arbeitskollegen umgehst. Alles hat seine Auswirkungen droben bei ihm. Du sollst wissen, dein jetziger, treuer, aufopfernder, hingegebener Dienst wird Auswirkungen haben, wie du dein Leben in den nächsten 10.000 Jahren und mehr lebst. Es hat Auswirkungen. Holen wir doch in diesem Leben das Maximum heraus. Und hören wir dann deinen Herrn Jesus die schönen Worte. Ei, du getreuer und frommer Knecht, geh ein in deines Herrn Herrlichkeit und Freude. Wir möchten doch gern alles dieses gut gemacht, super hast du es gemacht, schön, komm. Dieses Lob möchten wir doch alle in der einen oder anderen Form hören. Denn das ist doch das Lebensziel der Kinder Gottes. Nicht das eine oder andere hier auf dieser Welt, sondern die unausforschliche Herrlichkeit Gottes. John MacArthur hat in diesem Buch Die Herrlichkeit des Himmels, ihr wisst, er ist ja diesen Sommer gestorben, heimgeholt worden. Er hat das eigentlich mal wie folgt, wie ich meine, sehr gut beschrieben. Das war mir auch ein großer Trost, dass meine Frau im Juni vom Herrn auch in die ewige Herrlichkeit abberufen wurde. die Herrlichkeit des Himmels. Ja, wo ist sie denn genau? Was macht sie? Wie muss ich mir das vorstellen? Wurde mir zum großen Trost dieses Buch. Und ich zitiere hier, da sagt John MacArthur, ich kenne nur wenige biblische Wahrheiten, die für die Seele befreiender sind als diese. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unser Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird, seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Das ist eigentlich eine Parallelstelle zu unserem ersten Johannesstelle, weil es sagt genau dasselbe. Dort sollen unsere Herzen sein. Diese Sorgen dieser Welt sind nichts anderes als ein Fallstrick und eine tödliche Fallgrube. Jesus kennzeichnet die Sorgen dieser Welt und den Betrug des Reichtums und die Begierde nach anderen Dingen als unheilige Ablenkungen. Die dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Ähnliches beschreibt der Apostel Johannes. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust, der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Wir aber haben den Sinn des Christus. Wir können unser Herz auf die ewige Herrlichkeit des Himmels ausrichten, nicht auf die Dinge der Welt, die unweigerlich vergehen werden. Wir gehören zu einer neuen Familie und sind Kinder Gottes geworden. Wir haben ein neues Bürgertum, neue Ziele, eine neue Schatzkammer, in der wir unsere Schätze lagern können. Doch das Beste ist, dass wir schon hier und jetzt mit unserem Herzen im Himmel im Schein der Herrlichkeit des Himmels leben können. Das heißt, das Leben als Christ ist als ein Vorgeschmack auf den Himmel auf der Erde gedacht. Gläubige können tagtäglich teilhaben an den süßen, zufriedenmachenden Wohltaten des gleichen Himmels, in den sie einst kommen werden, um dort für immer zu leben. Gott hat mit unserem ganzen Sein loben und lieben, Christus anbeten und ihm gehorsam sein, nach Heiligkeit streben, Gemeinschaft mit anderen pflegen. Das sind nur ein paar Aspekte des Lebens im Himmel, die Gläubige schon jetzt auf dieser Welt genießen. Dieselben Tätigkeiten und Privilegien werden uns in Ewigkeit erhalten bleiben. Je mehr Frucht des Heiligen Geistes in unserem Leben heranreift, umso mehr können wir die Güte des Himmels schon jetzt in einem erfüllenden Sinn genießen und wertschätzen. Und einige Seiten weiter hinten sagt er noch, nicht nur das, auch wir werden auf herrliche Weise vollkommen gemacht sein. Der ganze Mensch, Körper und Seele wird vollständig neu und makellos sein, wie der Apostel Johannes eben in dieser Stelle aus 1. Johannes 3, Vers 2 schrieb. Heute können wir uns das noch nicht vorstellen. Noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Aber dann werden wir ganz und gar wie Christus sein. Zu diesem Ziel hat Gott uns in der zurückliegenden Ewigkeit auserwählt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat sein gutes Werk in uns schon begonnen und er wird es auch treu vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Und wenn wir Christus sehen, werden wir augenblicklich und umfänglich ganz und gar vollkommen gemacht, weil wir ihn sehen, wie er ist. Der Himmel ist ein vollkommener Ort für Menschen, die vollkommen gemacht sind. Vollkommenheit ist das Ziel des heiligenden Werkes Gottes in uns. Er begnügt sich nicht mit ein paar Verbesserungen unseres Wesens. Er verwandelt uns in das Bild seines Sohnes. Er macht uns passend, für immer in seiner Gegenwart zu leben. Die absolute Vollkommenheit des Himmels ist die Vollendung unserer Errettung. Das ist die Zweckbestimmung, zu der er uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Petrus sagt es einmal so, der fasst das zusammen in 1. Petrus 1, Vers 8. 1. Petrus 1, Vers 8. Ihn liebt ihr, obgleich ihr nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch freuen. Nein. Über ihn werdet ihr euch jubeln, freuen mit herrlicher, unaussprechlicher Freude. Also, es ist nicht meine Übertreibung. Petrus, dieser bodenständige Fischer, gibt uns solch einen Ausblick auf den Himmel. Was für eine herrliche Auswirkung der Entrückung. Was für ein Ansporn, jetzt schon ein Leben zu leben, das ihm entspricht. Und das führt uns zur fünften und letzten herrlichen Auswirkung der Entrückung. Sich reinigen für ihn. Johannes sagt hier in 1. Johannes 3, Vers 3, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Hoffnung darf nun nicht mit unserem heutigen Sprachgebrauch, mit Unsicherheit und Wunschdenken verwechselt werden. So quasi, ja, ich hoffe es, vielleicht wird es so, vielleicht auch nicht, vielleicht kommt es ein bisschen anders. Nein! Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu ist eine absolute Realität. Norbert Lied hat im Editorial der Juni-Zeitschrift vom Mitternachtsruf geschrieben, es soll etwa 2400 Verse geben, die von der Wiederkunft Jesu sprechen. Das wären 8-mal mehr als solche, die seine erste Ankunft vor 2000 Jahren betreffen. Auch wenn die genaue Zählweise variieren mag, ist doch sicher, die Bibel spricht deutlich häufiger vom zweiten Kommen Christi als vom ersten. Und wenn diese Prophezeiungen über seine erste Ankunft nachweislich, buchstäblich und bis ins kleinste Detail sich erfüllt haben, dann gibt es keinen Grund daran zu zweifeln, dass es mit seiner Wiederkunft ebenso sein wird. Liebe Freunde, die Wiederkunft Jesu basiert auf seiner ewigen und unveränderlichen Treue und dass er nicht lügen kann. Und sie hat überragende Eigenschaften. Lass mich das einmal ein wenig praktisch anwenden. Warum macht der Glaube an eine nahe bevorstehende Entrückung einen so großen Unterschied? Wenn man damit rechnet, dass in Kürze ein wichtiger Gast zu Besuch kommt, reinigt man gründlich das Haus und bereitet sich auf ihn vor. Der Fokus liegt auf der Reinigung des Hauses und den Vorbereitungen auf den Besuch. Würde der erwartete Gast seinen Besuch plötzlich absagen, würden die Vorbereitungen wahrscheinlich bald mal zum Erliegen kommen und die Motivation für den Hausputz wäre verschwunden. Eine Erwartung oder Hoffnung motiviert den Menschen umso stärker, je näher das Ereignis ist. Ich meine, wenn du weißt, nächstes Wochenende, da kommen liebe Gäste, ja, dann beginnst du am Montag einmal zu denken, ja, was könnte ich dem kochen? Am Mittwoch beginnst du ein bisschen Söseli vorbereiten, damit sie schön ziehen können, dass sie nachher mundet. Und dann kommt der Gast dann, oder? Ja, aber wenn der am Dienstag absagt, braucht es diese Vorbereitung nicht? Du hast über keinerlei Motivation, da weiterhin etwas zu tun. Es ist schon so, dass wir Christen natürlich noch andere Motivationen haben für Gehorsam und Reinheit, die über die nahe bevorstehende Entrückung hinausgehen. Aber diese Aufforderung aus 1. Johannes 3,3 ist so dringend und bedeutsam, wenn das Kommen des Herrn Jesus nahe bevorsteht. Und Johannes sagt hier nicht, wer diese Hoffnung hat, der muss oder soll sich reinigen. Nein, der Gedanke an die Naherwartung drängt ihn dazu, es aus eigener innerer Notwendigkeit selbst zu tun. Die zukünftige Hoffnung, diese Hoffnung, die auch unser lieber Bruder Kurt erwähnt hat, steht hier in einem eschatologischen Zusammenhang. Diese Hoffnung meint nicht eben die allgemeine christliche Erwartung, sondern die Hoffnung, dass er bald wiederkommt. In diesem Kontext steht sie dort. Sie ist Motivation, ein heiliges Leben zu führen. Leben, wie er ist. Sein, wie er ist. Sünde zu meiden. Ja, bei ihm ist keine Sünde, bei uns ist das ein Prozess. Ich sage es mal mit den Worten von Paulus, Geliebte, 2. Korinther 5, Vers 21, Geliebte, So wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Schön, dass wir auch hier wieder als Geliebte angesprochen wurden, oder? Ja, ich habe das jetzt schon 5-mal gesagt, es langt jetzt, jetzt mach mal etwas. Nein, da bewirkst du gar nichts. Geliebte, sagt Paulus, lasst uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligung in Gottes Furcht. Also unsere ganze Gedankenwelt, unsere Gefühlswelt, unsere Wünsche und unsere Willen, unsere Taten und Worte, all das muss gereinigt werden durch das teure Blut des Lammes. Das ist die 5. herrliche Auswirkung der Entrückung. Sich reinigen. Und zwar jetzt und heute schon. Und damit komme ich zum Schluss. Alle Bibelstellen, die die Entrückung der Gemeinde verheißen, beschreiben sie als ein nahe bevorstehendes Ereignis, das jederzeit stattfinden kann. In diesen Stellen finden sich keine anderen Ereignisse oder Zeichen, die der Entrückung vorangehen müssen. Sie ermutigen die Gläubigen, entweder weiter auf die vor ihm liegende Hoffnung zu warten oder motivieren sie, nach Heiligkeit zu streben, weil sie wissen, dass sie Christus schon bald sehen werden, weil sie vielleicht auf der letzten Wegstrecke sind. Und bis zur Entrückung sollen die Gläubigen, du und ich, nicht irgend auf welche Zeichen warten. Liebe Freunde, wir warten nicht auf endzeitliche Zeichen, auf die totale Kontrolle, auf neue Maßnahmen oder auf den Antichristen. Christen warten auf Christus. Das ist unsere Hoffnung und Ausblick. Und weil er der Wiederkommende ist, er, der Alleingewaltige, der König aller Könige, der Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit sitzt, bei dem alle ewige Macht ist, darum lohnt es sich, wie wir das gesehen haben mit diesen 5 Punkten, in ihm zu bleiben, Gerechtigkeit zu tun, über ihn zu staunen, zu ihm hin verwandelt zu werden und für ihn sich zu reinigen. Wenn Johannes damals die Gemeinde in diese nahe Erwartung führen wollte, wie viel mehr betrifft das uns? Deshalb sage ich und ende damit: Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Amen. Soll ich noch ein Gebet sprechen? Gut. Steht ihr, sitzt ihr? Gut, wir sitzen. Wir erheben uns dann zum Schluss. Treuer Gott und Vater, ich danke dir für dein wunderbares Wort. Ich danke dir, dass du so deutlich und so klar durch diese Worte auch zu mir, zu uns allen sprichst. Hilf uns, von ganzem Herzen dir nachzufolgen. Treu zu sein im Kleinen, was vielleicht nur du siehst, aber du weißt es. Und lass uns ein reines Leben führen und vorzu gereinigt werden. Herr, dass du Raum hast, mehr Raum und mehr Christusähnlichkeit in unserem Leben gewirkt wird, bis wir einst dich sehen, wie du bist. Und Herr, sollte heute Morgen jemand hier sein, der noch kein Eigentum ist, der aufgrund dieser Worte gesehen hat, ich habe keine Gotteskindschaft in mir, dann wirke es, dass sie oder er dich aufnimmt und gerettet wird für Zeit und Ewigkeit und dann einst, wenn du wiederkommst, mit uns zusammen dir mit Freuden entgehen kann. Und deshalb beten wir noch einmal: Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Amen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Gottes Segen für euch. Und dieses Buch, von dem haben wir noch einige da hinten am Büchertisch. Es ist ein Buch, das sonst 19 Franken kostet. Es kostet nur noch 7, weil das sind, ich glaube, wir haben noch 15 dabei. Dann ist die ganze Auflage vergriffen. Also macht davon Gebrauch. Und jetzt wird noch Josh noch mehr über den Büchertisch sagen.